Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Herzlich willkommen zur 12. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge ist Denise Schindler zu Gast. Sie ist Spitzensportlerin, hat als Radfahrerin paralympische Medaillen geholt und den Weltmeistertitel. Wir sprechen natürlich über Motivation und Disziplin, aber auch über schwierige Momente in ihrer Kindheit, bedingt durch ihren Unfall. Und wir sprechen auch darüber, warum es so wichtig ist, ab und zu ganz ehrlich in den Spiegel zu blicken. Herzlich willkommen, liebe Denise.
Freut mich, heute bei dir zu sein.
Denise, unser Podcast ist ja ein besonderer. Wir haben dich schon im Vorgespräch kurz damit überfallen, dass jeder Gast bei uns drei Gegenstände dabei hat, die für ihn oder für sie drei Werte symbolisieren. Jetzt bin ich natürlich schon total gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
Du weißt, dass du mich damit schon ganz schön ins Schwitzen gebracht hast.
Natürlich.
Also möchtest du alle auf einmal oder nacheinander?
Einer surprise, nach dem surprise. Anderen. Wir gehen eine nach dem anderen. Du darfst dir aussuchen, welchen du als erstes aus der
Kiste der erste, den ich dabei habe, ist ein Spiegel.
Sehr spannend. Es ist sogar so ein Kosmetikspiegel, der außenrum Licht hat, oder? Wenn ich das richtig
ja,
sehe.
Ja, das ist, weil das war der einzige, den ich da hatte. Aber ja, ich habe den Spiegel gewählt, weil ich finde, in all dem, was man tut, muss man immer in den Spiegel schauen können. Mhm. Und ich finde, der Spiegel hilft auch immer, um ein ehrliches Feedback zu geben, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und deswegen ist es für mich so symbolisch auch, immer mal wieder in den Spiegel zu schauen und sich selbst zu fragen, ob man auf dem richtigen Weg ist und dass man das immer wieder mal anpassen muss. Deswegen habe ich den Spiegel gewählt als ersten Gegenstand.
Das finde ich total spannend. Ich nehme an, in den meisten Fällen wird das gut laufen. Du guckst rein, denkst, ja, sieht super aus, alles Klärchen. Gab es denn Situationen, wo du gesagt hast, oh Gott, ich würde lieber weggucken, das ist nicht so gut gelaufen, das ist nicht so gut?
Natürlich. Also wenn wir ganz ehrlich sind, hat die jeder und das auch nicht selten. Und das gehört, finde ich, auch dazu. Ich hatte mal auch in meiner Sportkarriere einen ganz extremen Moment. Da war damals es eigentlich so, dass ich so ein bisschen meine Radsportkarriere fast schon hinschmeißen wollte. Ich hatte damals mit dem Bundestrainer sehr viel Probleme. Wir sind nicht mehr wirklich gut miteinander ausgekommen und es ist so ein bisschen so eskaliert und war schon ein bisschen Mobbing-like und ich wollte eigentlich damals dann aufhören und dann musste ich eigentlich auch mal in den Spiegel schauen und mich fragen, will ich das noch, was ich hier mache? Also will ich noch leistungsmäßig Radsport fahren, will ich dafür alles geben, war aber total unglücklich in den Ganzen, was ist eigentlich meine Motivation? Und da musste ich mir wirklich mal ehrlich in den Spiegel schauen und mir die wichtigen Fragen stellen und am Ende kam raus, nee, ich liebe noch Radsport und ich muss einfach das Problem lösen und das Problem war einfach die negative Beziehung mit meinem Bundestrainer und daran habe ich dann arbeiten müssen und das war dann sozusagen irgendwann die Lösung, aber ja, da war der Blick in den Spiegel sehr, sehr wichtig für mich, um auch mir die Fragen zu stellen, was kann ich ändern, dass zum Beispiel diese Beziehung besser wird.
Und wie hast du das gelöst? Sowas ist ja nicht einfach, wenn man in so einen Konflikt reingeht und dann wirklich dem anderen sozusagen gegenüber sitzt, nicht ins Spiegel schaut, sondern dem anderen dann gegenüber sitzt. Wie hast du das angesprochen?
Und vor allem sind ja da ganz viele Emotionen dabei. Also man fühlt sich ungerecht behandelt, man hat dann irgendwann so ein Schwarz-Weiß-Denken, dass man immer mehr verfällt, die einen sind gut, also man ist natürlich selber immer gut, der andere ist immer böse und natürlich, umso mehr sich auch solche Dispute aufschaukeln, umso größer wird diese Kluft und dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und was mir extrem geholfen hat, ist, 5 Schritte zurückzugehen, in eine Art Beobachterrolle zu gehen, eine andere Perspektive einzunehmen, mich mal zu fragen, okay, warum reagiert er so? Was sind die Gründe dafür? Was habe vielleicht ich dazu beigetragen? Also da eben dieses in den Spiegel schauen, mal ehrlich sein. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, dass ich war heute damals Aktivsprecherin, ich habe sehr viele Probleme im Team immer wieder bei ihm angesprochen und bin halt immer wieder mit negativen Sachen zu ihm gerannt, weil viele Dinge heute auch nicht ideal liefen. Aber natürlich dadurch, dass ich immer Negatives adressiert habe, kam halt bei ihm einfach nur an, ich finde ihn nicht gut, alles, was er macht, ist scheiße, ist salopp gesagt. Und es hat sich natürlich dann immer mehr hochgeschaukelt und ich musste dann wirklich 5 Schritte zurückgehen. Habe dann auch das Gespräch mit ihm gesucht und habe dann versucht, ja, dass wir so eine Ebene finden. Das war am Anfang wirklich ein sehr sachliches, formales Gespräch. Das war nicht so, dass wir uns danach in die Arme gefallen sind, sondern man hat danach gesagt, okay, wir probieren es jetzt, wir setzen jetzt nochmal so auf zurück und jeder versucht so auf den anderen zuzugehen und jeder hat auch so ein bisschen was eingeräumt. Aber es war jetzt nicht so, dass wir uns danach umarmt haben und wir haben dann eigentlich über die Zeit und die Jahre es geschafft, eigentlich wieder ein, sag ich mal, diplomatisches Verhältnis aufzubauen. Wir waren nicht Best Friends, aber das muss man auch nicht immer sein. Also ich glaube, dass auch das muss man lernen für sich. Man muss nicht mit denen, die man arbeitet, Best Friends sein, aber man muss eine Ebene finden, wie man klarkommt und zurückstecken und einfach, weil sonst wird man immer irgendwo an den Punkt kommen, wo es nicht weitergeht. Weil du findest immer, egal wo du bist, wo du arbeitest, immer jemanden, mit dem man nicht klarkommt. Also musst du so eine Arbeitsebene finden. Und das haben wir dann getan. Und über die Jahre ist es tatsächlich viel besser geworden. Und als er dann damals aufgehört hat als Bundestrainer, habe ich tatsächlich mal kurz geheult. Also es war ganz komisch, weil wir hatten so eine schwere Phase und haben dann irgendwie so zusammen so einen Weg gefunden, der okay war für uns beide. Und als er dann ging, war das irgendwie so, oh. Und hättest du mich ein paar Jahre vorher gefragt, wäre ich jubelnd wahrscheinlich, hätte ich die Korken knallen lassen damals, weil das wirklich sehr verzwickt für mich war und sehr unangenehm. Aber über die Jahre haben wir tatsächlich einen Weg geschafft. Und ich glaube, auch das muss man eben verstehen. Also einerseits diese Beobachterrolle, selber auch mal Fehler eingestehen und auch wirklich mal sagen, okay, vielleicht muss ich auch was in meiner Kommunikation ändern. Und dann aber auch zu verstehen, ich muss aber auch nicht mit jedem Freund sein. Ja, also man kann eben auch sagen, okay, bis hierhin und dann nicht weiter. Und man darf es halt nicht mehr mit nach Hause nehmen, die Probleme.
Magst du uns ein bisschen erklären, seit wann du professionell Fahrrad fährst und wie deine Karriere ist verlaufen, ist ganz kurz?
Ja, also tatsächlich mittlerweile schon lange. Ich habe angefangen so mit 20 so wirklich am Rad zu drehen, salopp gesagt, und bin dann so mit 23, 24 so in den Wettkampfsport reingestolpert, habe wirklich sehr professionell damals schon trainiert. Und mit 25 habe ich so den Sprung geschafft, wirklich, also, dass ich auf Weltelite-Niveau gefahren bin. Da bin ich das erste Mal Weltmeisterin geworden, habe mich dann dadurch ein Jahr später darauf qualifiziert, bei meinen ersten Paralympischen Spielen dabei sein zu dürfen. Das war in London 2012. Ja, mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen. Ich war jetzt bei den letzten Spielen in Rio 2016 mit dabei. Und bereite mich jetzt aktuell auf die Spiele in Tokio vor, die ja verschoben worden sind letztes Jahr und jetzt sozusagen dieses Jahr 2021 stattfinden. Und das wäre nochmal so ein Highlight, also für meine dritten Spiele. Das wäre schon cool, wenn es klappt.
Hast du gerade gesagt, du hast mit 20 angefangen. Im ersten Reaktion, das war so spät, fängt man als Profisportler nicht sehr oft ganz früh an, wird schon von den Eltern getriezt oder dass du musst, du musst, du musst. Das war bei dir ganz offensichtlich nicht so.
Nee, gar nicht. Ich habe einen sehr langen Weg bis zum Sport eigentlich gehabt. Ich hatte mit 2 Jahren einen Unfall als kleines Kind, hatte einen Unfall mit der Straßenbahn und dadurch, durch den Unfall, musste dann später auch mein Bein amputiert werden, bin dadurch Unterschenkel amputiert, deswegen auch Paralympische Spiele und hatte dann immer in meiner Teenagerzeit, eigentlich so bis ich 13 war, fast jedes Jahr noch Operationen, einfach als Folgen von dem Unfall. Und ich habe natürlich beim Schulsport mitgemacht, aber das war nicht so die große Liebe. Also ich war da immer so die Letzte beim Ballsport und habe mich da natürlich auch ein bisschen schwer getan mit der Prothese. Und ich habe auch ein versteiftes Sprunggelenk, also alles so diese klassischen Gymnastiksachen, Leichtathletik, das war alles so nicht wirklich was, wo ich auch Spaß hatte. Da hatte ich auch mehr Schmerzen beim Sport. Und ich habe tatsächlich dann erst so mit 18 zum Sport gefunden. Ich habe immer im Fitnessstudio gearbeitet, da war allen zugeschaut, wie die da schön schwitzen. Und irgendwann habe ich selber mal ein bisschen Sport gemacht und habe dann irgendwann mal Spinning mitgemacht. Also dieses Radfahren in der Gruppe zur Musik und alle schwitzen eine Stunde da hinten in dem Raum und sind fix und fertig danach und der Trainer schreit dann an und das fand ich super. Das hat mir total Spaß gemacht. Und dann fing das tatsächlich so an, dass ich zum Sport gekommen bin. Also ich habe dann so Spinning-Marathons gemacht, bin dann draußen auch mal Rad gefahren, habe dann so Transalps gemacht und bin dann tatsächlich so reingestolpert. Es war nie meine Absicht, dass ich Leistungssportlerin wäre. Es war einfach irgendwann meine Leidenschaft und irgendwann haben Leute das gemerkt um mich herum und haben gefragt, ob du nicht mal Rennen fahren möchte und bin ein bisschen wirklich reingestolpert, so ganz irgendwie unverblümt. Es war nie mein Plan, aber es war irgendwie meine Leidenschaft, die irgendwie eigentlich mein ganzes Leben dann irgendwann ausgefüllt hat. Ja, und dann irgendwann war der Sprung dann so zum Leistungssport.
Das heißt, du kommst auch gar nicht aus einer Sportlerfamilie?
Also ich habe tatsächlich sehr sportliche Eltern. Mhm. Meine Mama war immer sehr begabt, vor allem auch in der Leichtathletik. Und mein Vater war so ein bisschen Eisschnelllauf dabei. Die sind jetzt nie zu den deutschen Meisterschaften oder so gefahren, aber ich habe definitiv sportliche Eltern und gute Gene. Also da kann ich mich absolut nicht beschweren.
Sehr spannend, sehr spannend. Und wie ist das mit dem Trainer? Du hast gesagt, der Bundestrainer, den kann man sich offensichtlich ja nicht aussuchen. Hattest du daneben auch andere Trainer?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben. Es war mein erster Heimtrainer und der hat mich wirklich jetzt 10 Jahre fast begleitet. Also von ganz den Anfängen, wo ich erzählt habe, wo ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, war der damals Fitnessstudioleiter. Mhm. Und wir haben uns dann aus den Augen verloren. Ich habe meine Ausbildung gemacht und er ist weitergezogen. Und als ich dann eben schon mit dem Radsport so intensiv unterwegs war, meine ersten Transalps gemacht habe, war der Guide. Und so haben wir uns wieder gesehen und er war eben auch als Trainer tätig. Und dann, als ich gefragt worden bin, ob ich Rennen fahren möchte, das war damals vom dem Kaderleiter von Bayern, Radsport, hat damals Tobias Bach-Steffel gesagt, ja, du, dann trainiere ich dich. Und ich hatte damals kein Geld für einen Trainer oder sonstige Sachen. Ich war in der Lehre noch, ich hatte wirklich da was überhaupt keinen... ich habe Veranstaltungskauffrau gelernt. Mhm. Nach dem Abitur und er fand es einfach cool und hat irgendwie den Willen von mir gesehen und meine Leidenschaft und hat mich da supportet und hat mich eigentlich diese ganze Reise von wirklich Rookie, totalen Willen, immer viel Fahrrad fahren, aber keine Ahnung, was Rennsport ist, zu einer ausgebildeten Athletin gemacht und hat mich Gott sei Dank nie verheizt. Also er hat immer nachhaltig gearbeitet. Ich glaube, deswegen darf ich mich jetzt auch über so eine lange Karriere freuen. Und er hat aber immer alles aus mir rausgeholt und wir haben wirklich so viele Titel miteinander geholt, das ist wirklich verrückt. Und jetzt ist er übrigens Bundestrainer, also mein Bundestrainer. Und ja, also wie dann heute auch die Zeit geht, jeder wächst ja. Und jetzt habe ich einen neuen Heimtrainer, mit dem ich auch super klar kam, aber auch aus dieser, ja, er ist den nächsten Schritt dann gegangen, er ist Bundestrainer vom Paracycling geworden, also war davor immer mein Heimtrainer und dann war aber auch irgendwo klar, dass jetzt auch der Schritt zwischen uns ein anderer werden muss, weil mein Heimtrainer und Bundestrainer gleichzeitig zu sein, ist schwierig, auch im Team und deswegen haben wir gesagt, okay, ich opfer ihn sozusagen, weil Bundestrainer ist natürlich einfach auch eine ganz andere Liga und habe jetzt einen neuen Heimtrainer und das funktioniert aber super.
Wie viele seid ihr da in der Mannschaft? Also wie viele werden von einem Bundestrainer trainiert?
Also der Bundestrainer, der trainiert praktisch gar nicht wirklich so die einzelnen Sportler. Jeder hat seinen Heimtrainer. Mhm. Aber er koordiniert alles, plant alles und gibt so den Rahmenplan vor. Also wie sind die Weltcups, wie die WMs, wie werden die Trainingslager mit den Mannschaften organisiert? Das macht alles der Bundestrainer. Also er hat tatsächlich mehr Verwaltungsaufgaben als Trainingsaufgaben. Das ist ganz verrückt. Aber tatsächlich im Radsport ist es so ein bisschen eher so dann, dass er dann in den Trainingslagern und so ein bisschen drüber schaut und sich natürlich mit den Heimtrainern abspricht. Also von dem her sind die Aufgaben ein bisschen verziehen sich dann, wenn man Bundestrainer wird. Dann ist man tatsächlich mehr für den Rahmen, den man gibt, verantwortlich, als für den individuellen Plan, den man dann macht für den Sportler.
Mhm. Hat aber wahrscheinlich schon einen wichtigen Einfluss auf die Karriere von einem Sportler, oder? Weil kann der entscheiden, zum Beispiel, zu welchen Rennen du gehst oder nicht?
Ja, absolut. Also das ist, der Bundestrainer entscheidet und der Bundestrainer sieht dann auch die Perspektiven für die jungen Sportler, versucht die dann auch reinzunehmen, denen die Chancen zu geben bei den passenden Rennen und muss natürlich auch dementsprechend dann begründen, wen er nominiert für die zum Beispiel jetzt Paralympischen Spiele in Tokio. Es gibt einen Qualifizierungsmodus und der muss auch immer begründet werden. Und wir haben heute nie so viel Plätze, wie wir Sportler haben. Also wir haben tatsächlich einen sehr, sehr hohen oder großen Kader, besser gesagt, aber sehr qualitativ hochwertig. Mhm. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Sportler, die Medaillen holen. Und umso härter ist es dann, diese Auswahl zu machen. Also es ist ein bisschen ein Luxusproblem, tatsächlich dann zu sagen, weil wir sammeln als Nation so und so viele Punkte und abhängig von den Punkten kriegen wir Plätze bei Tokio. Also das heißt dann zum Beispiel 4 Frauenplätze, 7 Männerplätze beispielsweise. Mhm. Wir haben aber einen Kader von 30 bis 40 Leute und davon allein schon 10 bis 15 Frauen und also die jetzt auf dem Niveau fahren können. Und bei den Männern haben wir locker 25 Männer, die auf dem Niveau fahren. Und da ist es heute schon wirklich hart, auch diese Auswahl dann zu treffen, zu sagen, okay, jetzt dürfen aber nur 7 mit. Also das heißt, bei uns werden eigentlich wirklich nur die mitgenommen, die eine definitive Medaillenchance haben. Alle, die Top 5 oder Top 10 der Weltrangliste sind oder in der Top 10 reinfahren, werden schon gar nicht mehr beachtet. Und das ist eigentlich, wenn man das mal überlegt, verrückt.
Also, das ist auch ein hoher Druck, der auf den Sport
belastet. Ja, also wir müssen Medaillen machen, um uns zu qualifizieren. Der Druck ist ganz klar. Und am besten hat man mehrere Medaillenchancen. Also das ist schon, da muss man schon liefern. Ja.
Wie gehst du mit diesem Druck um? Ich finde das sehr beeindruckend.
Ich glaube, also über die Jahre hilft mir natürlich extrem die Erfahrung. Davon profitierst du, davon bist du auch ruhiger. Und ich habe immer so für mich ein Mantra, das heißt einfach, ich kann alles tun, was in meinem Ermessen liegt, also mich bestmöglich darauf vorbereiten, alles dafür tun, dass ich an der Startlinie gehe mit dem Potenzial, was ich habe und alles ausgeschöpft zu haben. Und wenn ich so an die Startlinie gehe und alles gebe, dann habe ich alles gegeben. Und ich kann nicht beeinflussen, was die anderen tun. Also ich kann nicht beeinflussen, wie gut die anderen sind, wie schnell die sind, ich kann nur mich beeinflussen. Und wenn man das mal so runter reduziert, hilft das extrem. Man nimmt sich die Angst, weil ich bereite mich ja bestmöglich vor. Und natürlich ist dieses ganze Training, was du machst auf dem Weg, ist genau diese Vorbereitung. Also du kriegst ja dadurch, dass du immer wieder trainierst, in diese Zonen reinzugehen, genau den Ablauf zu trainieren, genau zu wissen, was kommt, bereitest du dich drauf vor und nimmst dir auch die Angst davor, nicht performen zu können, weil du weißt, auch mal, selbst wenn du eine schlechte Woche hast, du kriegst ein Mindestmaß raus. Und wenn du eine sehr, sehr gute Woche hast, dann kriegst du halt das vielleicht raus, was für eine Goldmedaille reicht. Und ich glaube, das hilft extrem, um das so ein bisschen zu mystifizieren. Aber habe ich auch ein paar Jahre gebraucht. Also ich kann mich total an meine ersten Spiele erinnern in London. Ich war so aufgeregt, dass es mir auch sicherlich das ein oder andere kaputt gemacht hat, ehrlicherweise. Also das ist schon ganz gut, wenn man älter wird manchmal.
Verstehe. Lass uns auch zum zweiten Gegenstand kommen. Was hast du noch dabei?
Naja, gut, da wir ja gerade davon gesprochen haben. Tadadata. Also, ich bin ja Radsportlerin.
Jetzt habe ich
ein Laufrad mitgebracht, ein Rad. Und das, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ich bin Radsportlerin und mich begleitet mein Fahrrad sehr lang. Und für mich steht dieses Rad, was ich mitgebracht habe, für die Ausdauer, die man braucht. Wenn man
aber
etwas
das ist ein
möchte.
Spezielles Rad. Das ist jetzt keines, das noch funktionsfähig ist.
Nein,
oder?
Das habe ich mal geschenkt gekriegt. Dafür. Ja, ja, genau. Das habe ich mal geschenkt gekriegt. Das ist in Weltmeisterfarben eingeflockt.
Super.
Ja, das habe ich zu meinem Geburtstag mal geschenkt gekriegt mit einer ganz tollen Karte dazu von meinem Lieblingsmechaniker. Liebe Grüße jetzt auch an hier im Inn übrigens. Wir sind ein super Team. Also der macht immer meine Fahrräder so, dass sie auch schnell laufen. Genau. Aber für mich steht eben dieses Fahrrad oder das Laufrad einfach daran, immer dranbleiben zu müssen. Also für die Ausdauer, die man braucht, um Ziele zu erreichen und die Disziplin, die man am Tag legen muss. Also das ist für mich ja das Fahrrad, ja, diese Ausdauer zu haben. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Essenz. Und jeder, der schon was erreicht hat im Leben, kann, glaube ich, nie davon singen. Es ist nie einfach so schnips da, sondern es ist immer ein langer Weg und der bedeutet auch mal Rückschläge, der bedeutet auch mal Durchstrecken. Und dann läuft es manchmal wie geschmiert. Und wenn man denkt, oh, jetzt läuft es wie geschmiert, dann kommt wieder was um die Ecke. Also man braucht einfach im Leben Ausdauer, wenn man Dinge erreichen möchte. Ja. Und deswegen habe ich das Fahrrad gewählt.
Wie motivierst du dich, so lange zu trainieren, immer dran zu bleiben und dann letztendlich ja auch die Ausdauer erst aufzubauen? Dazu, wie du sagst, da braucht es ja viele, viele Stunden Training. Man kann nicht mal auch sagen, ich mache jetzt mal nichts, ich lege mich auf die Couch.
Ja.
Wie motivierst du dich?
Also ich denke, die Motivation kommt einfach, indem man grundsätzlich für das, was man tut, braucht man ein bisschen Leidenschaft. Also wenn du das gar nicht hast und jetzt irgendwas machen würdest, was dir überhaupt nicht liegt, dann würde ich sagen, investier deine Zeit anders oder such dir was anderes, weil das bringt nichts, dann quälst du dich nur. Aber natürlich habe auch ich Phasen, wo es nicht mir von der Hand geht. Und gerade wenn du in den Leistungssport bist, musst du ganz oft in Bereiche gehen, die keinen Spaß machen. Und die machen auch mir nicht Spaß. Und dann ist die Motivation einfach ein Ziel, was du vor Augen hast. Also eine ganz klare Struktur, eine ganz klare Disziplin, das zu machen und ein ganz klares Ziel vor Augen. Also gerade wenn du das eben nicht hast oder wenn es wirklich Phasen gibt, die schwer sind, das erleben wir jetzt gerade alle. Wir wissen gerade alle einen Zustand von der Welt, wo alles aus dem Fugen ist und keiner weiß eigentlich, wann ist jetzt genau mal wieder normal, in Anführungszeichen. Dann brauchst du ein Ziel vor Augen, weil sonst verlierst du dich, ja, in dem links und rechts, dass es nicht klappt und dass es nicht funktioniert. Und das ist heute für uns, sind es dann Wettkämpfe zum Beispiel oder andere Sachen, die man noch erreichen möchte. Also ich habe zum Beispiel, das kann ich dir später mal zeigen, also hinten auf meinem Handy ist meine Zielzeit, die ich fahren möchte in Tokio, auf der Bahn bei den 3 Kilometer Verfolgung. Mhm. Und das ist immer auf meinem Handy und die sehe ich jetzt auch immer. Und das ist so meine Motivation, also auch visualisiert, warum ich so viel trainiere und warum ich auf Trainings mache, wo ich mir denke, also sag mal, was machst du denn hier? Also wo ich komplett am Limit bin und gar nicht mehr reden kann und nur noch Schnappatmung hat. Aber ja, man braucht diese Ziele vor Augen.
Ich glaube, erzähl mal ein bisschen, wie du trainierst. Das klingt ja so, als wäre das spannend.
Ja, es ist schon sehr hart. Also wenn wir sehr diese intensiven Bereiche trainieren, dann machen wir das über Intervalle und dann wärmst du dich kurz auf und ja, dann tust du dir einfach nur weh. Also du gehst immer in Bereiche immer wieder rein, wo du meinst, du fällst jetzt vom Fahrrad runter, ja. Also es ist wirklich nicht angenehm.
Wie lange sind so Passagen? Also wie viel Zeit am Stück sitzt du am Rad?
Also das, wenn es jetzt Intervalle sind, dann tatsächlich nur so 2 bis 3 Stunden.
Nur ist
weil,
gut.
Ja, tatsächlich bloß, weil es dann sehr kurz und intensiv ist. Mhm. Also es kann dann auch mal sein, dass es nur 2 Stunden dauert, weil wir dann nur eine halbe Stunde einfahren, 20 Minuten und dann gehen diese Intervalle los mit Pausen dazwischen. Also so. Und das kommt immer darauf an, wie lang dein Rennen ist. Also das kann ich gar nicht pauschal sagen. Und man wechselt es auch immer wieder ab, um verschiedene Reize zu setzen. Wenn ich zum Beispiel aber jetzt eine Basis aufbaue und an der Grundlage arbeite, also meinen großen Motor, dann sind wir lange unterwegs. Also dann fahren wir über 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden. Ganz selten fahre ich auch mal 6 Stunden. Das muss ich aber in meinem Bereich nicht tun, weil meine Rennen sehr kurz sind. Mhm. Also das ist dann eher
Spaß. Das heißt, du fährst Zeitrennen, also kurze Strecken.
Genau, tatsächlich, ja. Also das geht bei 4 Minuten los und hört bei 1,5 Stunden auf.
Mhm. Und grob in gesagt. Der Woche, wie viel trainierst du pro Woche? Hochgerechnet jeden Tag?
Also ich, oder? Eigentlich jeden Tag. Ich habe einen Tag in der Woche, da ist Ruhe. Also da trainiere ich vielleicht tatsächlich mal gar nichts. Oder ich mache nur morgens mal 20 Minuten, eine halbe Stunde ein bisschen Stabi-Training oder so. Und der Rest der Tage ist immer Training. Also 1 bis 2 Mal am Tag. Also entweder ein ganz langes Training oder 2 Trainings oder einmal ganz hart und dann reicht es mir auch. Genau.
Und kann man von dem Sport leben? Das ist jetzt, Radsport ist ja ein bisschen anders als Fußball, wo man weiß, da gibt es wahnsinnig hohe Gehälter. Wie ist es beim Radsport? Kannst du davon leben?
Also tatsächlich muss man bei mir ja nochmal definieren. Also es ist Radsport, da bin ich eine Frau und eine paralympische Radsportlerin. Mhm. Macht alles nicht unbedingt einfacher. Also als ich angefangen habe, habe ich eine Sporthilfe von 150 Euro bekommen. Davon kann man nicht leben, nein.
Monatlich nehme ich jetzt an, oder?
Ja, monatlich. Mhm. Also da ist noch nicht mal die Tankkosten bezahlt, um irgendwie irgendwas zu machen. Und von dem her war ich da von Anfang an sehr kreativ. Also ich habe lange noch Teilzeit gearbeitet und um es noch so mit zu finanzieren. Ich habe aber viel schon angefangen, Vorträge zu machen, mit eigenen Sponsoren zu arbeiten, die mir bis heute wirklich mich stark unterstützen. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass ich so tolle Partner an meiner Seite habe und habe meine Vorträge immer mal mehr ausgebaut. Das ist tatsächlich sowas, das ist ein bisschen zu mir gekommen. Ich bin am Anfang mal gefragt worden, ob ich einen Vortrag machen möchte und habe das dann immer mehr ausgebaut. Das macht mir auch total Spaß, Menschen was mitzugeben von den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und tatsächlich ist aber auch mittlerweile die Unterstützung eine bessere geworden. Also der paralympische Sport hat eine doch höhere Bedeutung in Deutschland bekommen. Da bin ich auch sehr froh. Es ist auch notwendig, weil wenn ich das Niveau von 2012 und jetzt sehe, ist da ein Riesensprung. Also man muss Profi sein. Ich könnte gar nicht mehr Teilzeit arbeiten mit einer 30-Stunden-Woche, wie ich das ganz am Anfang noch gemacht habe. Dann wäre ich nicht mehr vorne dabei. Das klappt nicht mehr. Und die Förderungen sind tatsächlich besser geworden. Also wir kriegen jetzt mittlerweile sehr gute Unterstützungen. Da kann man nicht komplett davon leben, aber wenn man noch ein bisschen was anderes noch sich dazu verdient, dann funktioniert das und dann ist es eine gute Mischkalkulation. Da bin ich auch sehr froh und bin vor allem auch froh für die Generation, die jetzt auch nach mir kommt. Die müssen sich nicht mehr so viel Kopf machen, wie sie das überhaupt hinkriegen, sondern die kriegen schon mal von von Haus auf eine gute Förderung, wo so ein Grundstock schon mal gesetzt ist. Und das finde ich auch klasse und wichtig. Und gerade ein paralympischer Sportler, muss man auch verstehen, hat manchmal sogar mehr Aufwendungen als ein olympischer Sportler. Also in meinem Fall, ich brauche Prothesen, die speziell für den Radsport hergestellt werden. Das ist ein Riesenaufwand, da immer hinzufahren, das zu machen. Ich habe Gott sei Dank einen Orthopädietechniker, der mich da von Anfang an unterstützt. Aber der Aufwand ist auch enorm. Oder genauso, wenn jemand einen Handbiker im Sportrollstuhl hat und dann noch sein spezielles Handbike. Also die Sachen sind sehr aufwendig und auch die Betreuung im physiotherapeutischen Bereich ist bei uns manchmal auch deutlich intensiver. Einfach durch die Behinderungen, die wir noch haben, die wir nebenbei jonglieren neben dem Leistungssport. Also von dem her finde ich es klasse, dass da jetzt auch von staatlicher Seite, wie zum Beispiel der Bundeswehr, auch etc. wirklich viel gemacht wird und auch von der Sporthilfe aufgestockt wurde.
Wie ist das mit den Prothesen? Musst du die oft wechseln? Gehen die kaputt? Oder wie oft bist du da dran, sozusagen da am Material zu arbeiten?
Also kaputt gehen sie Gott sei Dank nicht so oft, aber ich schaffe es immer wieder rauszuwachsen sozusagen, weil ich ja so viel trainiere. Also das ist, der Wechsel der Prothesen ist bei mir deutlich häufiger als jetzt, sage ich mal, bei einem durchschnittlichen Amputierten, der würde alle 3-4 Jahre im Erwachsenenalter mal die Prothese wechseln. Bei mir kann es in so krass Hochbelastungsphasen tatsächlich jedes Jahr sein. Also momentan muss ich wirklich sehr, sehr oft anpassen und sehr, sehr immer wieder Anpassungen vornehmen, damit es passt.
Verstehe. Und du hast gerade gesagt, dass es inzwischen mehr Sporthilfe gibt für die paralympischen Sportarten. Gilt das auch, kannst du das auch beobachten im gesellschaftlichen Umfeld, dass Inklusion besser gelebt wird als früher? Oder wie blickst du da drauf? Wie gut integrieren wir hier in Deutschland Menschen mit Behinderungen?
Also jeder kennt schon mal mittlerweile das Wort Inklusion. Das freut mich sehr. Das war, naja, man lacht darüber, aber ich glaube, vor 10, 15 Jahren war das nicht so.
Also, ich glaube auch,
Also jetzt ist es halt so en vogue und in aller Munde und es ist gut so. Ja. Aber ich muss schon sagen, also da tut sich einiges. Also ich habe 2012 ein Jahr in Vancouver gelebt. Das war so. Und da habe ich so einen totalen Kulturschock gehabt, weil in Kanada, da waren kurz vorher die Spiele in Vancouver und da waren die Paralympics. Und wenn ich da mit einer Prothese und Hotpants an der Kasse stand, hat das keinen Menschen interessiert. Es war eher so, hey, how are you? Wenn ich das in Deutschland getan habe, sind die Leute reihenweise umgefallen und die haben mich angestarrt von oben bis unten. Und also da war.
Aber haben die auch was gesagt? Oder war das?
Manche haben auch was gesagt, manche haben nur gestarrt. Also es so gibt alle Brandwerte, die man da so erlebt. Mhm. Aber mittlerweile hat sich schon sehr, sehr viel getan zum Positiven. Also Inklusion wird sicherlich noch nicht hundertprozentig gelebt. Es wird viel davon gesprochen und ich glaube, man muss den Leuten auch die Chance geben, bis sich das auch verfestigt, bis es wirklich in der Gesellschaft ankommt. Und ich denke, das Wichtigste ist auch, dass die Kinder das von Haus auf leben. Also ich finde es total wichtig, dass von klein auf Kinder inklusiv leben, Kinder gemeinsam aufwachsen, also so wie sie es jetzt zum Beispiel in Kindergärten machen, wie es zum Teil jetzt auch in Schulen der Fall ist. Und ich denke, die nächste Generation, die wird wirklich Inklusion leben. Jetzt sind wir so, glaube ich, in dieser Aufklärungsphase von Inklusion. Was bedeutet das überhaupt? Wo müssen wir dahin? Etc. Also ich glaube, die nächste Generation kommt dann weiter.
Denise, du hast gerade gesagt, du hoffst, dass die nächste Generation ganz inklusiv aufwächst und dass das nichts Besonderes mehr ist, wenn man eine Behinderung hat. Das war offensichtlich bei dir als Kind anders. Oder wie hast du das erlebt?
Ja, total. Also ich bin als Kind aufgewachsen am bayerischen Dorf und war so wirklich das einzige Mädchen, das eine Behinderung hatte. Und das hat man auch gespürt und auch suggeriert bekommen, ja. Und ich muss schon sagen, da gab es auch eben so Momente, also das werde ich nie vergessen, da es war Anfang von der Sportstunde, dann werden ja immer so die Gruppen gewählt. Und wie das so ist, kennt ja jeder, ne? Die Sportlichen wurden dann immer so, also von den zwei, die dann die Gruppen wählen konnten, gleich am Anfang alle gepickt. Dann kam so irgendwann das Mittelfeld und irgendwann kam so der Rest vom Schützenfest. Und da war ich halt immer, wenn ich Glück hatte, wurde ich als Vorletzte ins Team gewählt. Und da war einmal eine Situation dabei, da war ich in der Gruppe drin, die einen zu viel hatten. Und dann hat sich die andere Gruppe beschwert, dass ihr ja einen mehr habt und so. Und dann sagte der Sportlehrer so, ist ja kein Problem, die eine Gruppe ist ja behindert.
Wahnsinn.
Und sowas ist mir heute, also das war an der Tagesordnung, ja. Oder ich kann mich auch erinnern, dass ich zum Klassenzimmer gegangen bin nach den Ferien und ich bin in den Ferien operiert worden, wie so oft, und hatte heute einen Gips dran und bin auf Krücken da rein. Und dann hat mich mein Englischlehrer, der war auch der stellvertretende Schuldirektor, hat gefragt dann so, also vor dem Klassenraum war, was denn ist. Und dann habe ich gesagt, ja, meine Krallenzehen wurden korrigiert und so weiter. Das musste gemacht werden. Und dann bin ich so rein in die Klasse, habe mich so hingesetzt. Und dann sagte er so vor der ganzen Klasse, na Denise, dann handelte es sich ja bei dir um eine Schönheits-OP, die du da hast machen lassen. Und ich meine, damals war ich vielleicht in der 6. Klasse oder so, 7. Klasse. Und also wenn du so einen Unfall hast und froh bist, dass du eigentlich auf beiden Beinen laufen kannst und dir dann vom stellvertretenden Schuldirektor sagen lassen musst, dass das eine Schönheits-OP ist, die du da gekriegt hast. Also da sind schon Sachen auch passiert, die nicht schön waren. Es sind auch tolle Sachen passiert. Also es gibt auch immer positive Beispiele. Aber Inklusion war da manchmal noch so ein bisschen weit vom Schuss weg. Oder auch tolerant zu sein. Also das wünsche ich mir schon für die Generation danach anders. Und auch, dass die Kinder, die eine Behinderung haben, auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da reingehen, ja, und zu sich stehen. Also ich habe das damals auch immer versteckt, dass ich eine Prothese habe. Das wollte ich eigentlich nicht, dass sie das sehen. Ja. Versucht, so normal wie möglich auszuschauen.
Ist das für dich dann auch was Besonderes, dass du jetzt gerade, weil du eine Sportszene geschildert hast, da sozusagen Triumph hast, weil du jetzt nicht nur eine gute Sportlerin bist, sondern eine Leistungssportlerin. Also heute würden sich doch die Schulkinder, die Erwachsenen um sich reißen, oder? Du würdest heute das Erste gewählt werden.
Naja, also zumindest wenn es ums Radfahren geht. Also ich glaube, am Reck und am Bahn wäre ich immer noch eine Nullniete und wäre das Letzte ins Ziel gewesen. Wenn
das Ausdauer ist, dann bist du doch super drauf.
Ja gut, da kann man mich jetzt nicht so schnell in die Ecke stellen. Ja, es ist natürlich schon lustig. Ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich ja oft auch schneller bin als so mancher Mann. Ja, und das ist dann schon ganz lustig und hat sich sehr gedreht. Und natürlich gibt dir das Selbstbewusstsein und auch bist du viel entspannter mit vielen Dingen. Und mir hat Sport schon auch viel Versöhnung gegeben mit meinem Körper, also einfach auch mit dem viel lockerer umzugehen und entspannter zu sein und ihn nicht als hässlich zu achten, sondern ihn so zu akzeptieren, wie er ist. Und
aber du bist ja auch das Gegenteil von hässlich.
Naja, also das habe ich als Kind anders gesehen. Und wenn du dann so, ich sag jetzt mal ganz blöd, ne, aber so verkrüppelte Füße hast, dann findest du dich nicht schön. Klar. Und das ist schon ein Weg dahin, bis du dann so selbstbewusst bist und so entspannt damit gehst und es auch ausstrahlen kannst, dass du dich schön fühlst. Ich glaube, es kommt halt viel auch immer auf Ausstrahlung an. Wenn ich jetzt nicht mit mir im Reinen wäre, würde ich auch ganz anders wahrscheinlich hier sitzen und dann würde ich das vielleicht auch gar nicht ausstrahlen. Also ich glaube, es ist schon immer viel davon abhängig, was man auch selber fühlt.
Ja, absolut. Jetzt haben wir uns schon fast verplaudert und ich kenne deinen dritten Gegenstand noch nicht.
Ja. Aber auf den bin ich, also ich wollte eigentlich ein Smiley, aber in der Kürze der Würze, die ich hatte, habe ich eine quietsche Badeente. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, bei allem, was man tut, nie der Humor und der Spaß vergehen sollte.
Die hat auch was in der Hand, ist das eine Hantel? Die da so stemmt?
Ja, das ist tatsächlich Zufall, ja. Sie stemmt tatsächlich eine Hantel, aber so gar nicht so wirklich auf den Sport jetzt, sondern ich fand einfach so eine Quietscheente, finde ich irgendwie lustig und es soll so ein bisschen für den Humor stehen, den man braucht. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man positiv ist im Leben, dass man immer darauf schaut, dass das Glas halb voll ist, nicht halb leer ist und dass, wie man Dinge eben anpackt und ansieht, immer letztendlich dann entscheidet, was daraus wird. Und keiner hat mehr oder weniger Pech oder Glück im Leben, also manche vielleicht schon, aber letztendlich entscheidet immer das, was ich daraus mache. Und deswegen finde ich, sollte man immer ein bisschen eine Portion Humor haben und die Dinge versuchen, positiv zu sehen und aus allem auch was Gutes rauszusehen. Und wenn es eben aus der Quietscheente, eben habe ich eine Quietscheente gewählt, genau. Weil die ja auch immer ein Lächeln zaubert. So, wenn man mal einen schlechten Tag hat und in der Badewanne liegt, dann.
Aber die badet mit dir?
Macht sie. Ja, sie muss noch ein bisschen entstaubt werden, wenn ich ehrlich bin. Aber genau.
Ja. Ja klar, das zeigt natürlich, dass es die Dinge oft nicht nur so sind, wie sie einfach sind, sondern wie man drauf guckt. Ja? Man kann ja
Dinge ja, so und die, so was man daraus macht. Mhm. Ne? Also ich glaube, jeder hat so sein Päckchen, was er trägt. Wir sehen das ja auch oft ganz nicht. Also bei vielen denkt man ja auch immer, da ist alles perfekt, da ist alles super. Und dabei ist es gar nicht so. Und letztendlich aber entscheidet immer, dass jeder selber, was er dann daraus macht. Mhm. Also jeder hat mal Phasen, wo es nicht so toll ist, aber man entscheidet dann letztendlich, versuche ich, was Gutes draus zu ziehen oder für mich was Gutes rauszunehmen. Ja.
Sehr schön. Ich fand, das war ein wunderbarer Abschluss. Ich glaube, wir sind schon meilenweit über der geplanten Zeit. Liebe Denise, mir hat es viel, viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für deine Einblicke und für die Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut, dabei zu sein.
Das war die 12. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.